Herzlich willkommen zum ersten
Hardworker
Podcast.
Mir gegenüber sitzt die fresche Marie.
Und mir gegenüber sitzt der brillante Jörn.
Marie, magst du dich mal kurz vorstellen?
Gerne. Hi, ich bin Marie, 19 Jahre alt, komme aus Reishof. Fun Fact, bin ein Dorfkind, erfinde gerne Wörter, bin gerne aufgedreht und bring gerne Leute zum Lachen.
Ja, und kannst auch schon das ein oder andere Mal ganz schön nerven.
Entschuldigung, wenn ich 10-mal am Tag anrufe.
Ja, also, merkt euch, gebt der Marie nicht eure Handynummer.
Naja, sehe ich anders.
Marie, ich bin der Jörn, ich bin 53, ich komme aus Wiel, bin Familienvater und ich rede total gerne und auch gerne viel. Was sehr spannend wird im Blick auf unseren Podcast, den wir machen. Aber zum Glück habe ich dich ja und du wirst das schon regeln. Ich liebe es, Menschen zu motivieren und zu fördern. Und einer meiner Lieblingssprüche lautet, jeder Mensch ist potenziell ein Könner. Manche Menschen sehen aus wie Versager. Lass dich durch ihr Aussehen nicht täuschen. Marie, wenn du ein Tier wärst, was würdest du dir aussuchen?
Ich glaube, ich wäre ein Wolf, weil erstmal Wölfe sehen total cool aus und die zeigen einen krassen Zusammenhalt und die beschützen sich gegenseitig. Jörn, was wärst du gerne? Eine Spinne oder so?
Eine Spinne. Ja, Spinnen sind total interessant. Du wirst es nicht glauben, aber vor etwa, ich weiß nicht, 25, knapp 30 Jahren habe ich selber Spinnen gehabt. Ich hatte ein paar Freunde, die auf Reptilien standen und Geckos, Leguane, Skorpione und auch Spinnen hatten. Und einer dieser Kumpels ist ausgewandert nach Mallorca und er konnte nicht seine Spinnen alle mitnehmen. Und er hat mir einfach welche geschenkt. So bin ich ein bisschen daran gekommen, ohne irgendwie das zu wollen und habe dann 3 oder 4 große Vogelspinnen gehabt. Eine, die war so faszinierend. Also Spinnen sind wirklich faszinierende Tiere. Aber wenn ich die Wahl hätte, Marie, dann wäre ich sicherlich keine Spinne, sondern dann wäre ich ein Bär.
Wieso das denn?
Ich bin Bären so unglaublich cool. Erstmal sind die groß, die sind stark, die sind gemütlich. Vielleicht auch so ein bisschen Balu, der Bär aus Dschungelbuch. Einer meiner ersten Filme, die ich im Kino sehen durfte. Ja, Bären stehen in der Nahrungskette ganz oben. Das heißt, natürliche Feinde fast gleich null. Bären sind absolute Feinschmecker. Ich denke da so an Honig und Lachs und so. Und das, was mich am allermeisten reizt, wäre der Winterschlaf. Einfach den Winter durchpennen, sich den Sommer über so richtig schön den Winterspeck anfressen, den Winter über pennen und dann wieder im Sommer den Winterspeck anfressen fürs nächste Jahr.
Ich glaube, das wäre auch was für mich. So, jetzt habt ihr ein bisschen was über uns erfahren und im Laufe des Podcasts wird ihr auch bestimmt noch mehr über uns erfahren. Warum machen wir denn den Podcast, Jörn?
Ja, der Podcast ist eigentlich nur ein Teil einer Gesamtchallenge. Wir haben vor einiger Zeit einfach mal gefragt, so, ey, wer hat eigentlich Bock, mal ein biblisches Buch zu lesen bei uns in der Jugendgruppe? Und dabei kam raus, dass einige gesagt haben, ey, wir könnten ja mal gemeinsam die Apostelgeschichte lesen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann greifen wir das einfach mal an, packen das einfach mal an, wir lesen zusammen die Apostelgeschichte. Und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Also sich jetzt jeden Tag zusammensetzen und ein paar Kapitel zusammenlesen, ist eher ein bisschen kompliziert in unserer heutigen Zeit, wo jeder in anderen Erlebniswelten ist und sich bewegt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das über eine WhatsApp-Gruppe. Wir sagen einfach, okay, erste Woche setzen wir uns hin und jeder liest die Apostelgeschichte, die hat 28 Kapitel. Und jeder liest so 4 Kapitel am Tag und wir können uns auf der WhatsApp-Gruppe darüber austauschen. Und dann war die Idee, und dazu machen wir einfach mal einen Podcast, den wir dann immer so wöchentlich erscheinen lassen, eben zu dem Thema, das wir gerade gelesen haben. Und in diesem Podcast wird es jetzt in erster Linie einmal um die Apostelgeschichte gehen, grundsätzlich. Und über den nächsten Podcast werden wir dann sehen, was passiert in der Apostelgeschichte, was ist in den Kapiteln, was ist in den Kapiteln. Und so wird der Podcast ein bisschen das aufgreifen, was in der WhatsApp-Gruppe kommt, an Fragen, an Ideen und an Hintergründen. Und wir hoffen einfach, dass der Podcast dazu dient, die Motivation hochzuhalten, das Gemeinschaftsgefühl für die Apostelgeschichte und zusammen, wir sind zusammen dran, wir sind zusammen an einer Sache dran.
Warum heißt der Podcast Hardworker?
Hardworker, ja genau. Hardworker ist so ein bisschen Wortspiel, ne? Man kann Hardworker, also ein harter Arbeiter, oder auch Hardworker, ein bisschen langgezogenes A, dann haben wir den Herzensarbeiter. Und ich glaube, dass dieser Podcast beides ein bisschen beinhalten wird. Das ist zum einen, ist es ein Stück weit harte Arbeit, sich hinzusetzen, sich bewusst Zeit zu nehmen, die Bibel aufzuschlagen, biblische Texte zu lesen, die auch nicht immer einfach sind, und einfach dran zu bleiben, durchzuhalten. Aber auf der anderen Seite geht es darum, an unseren Herzen zu arbeiten. Ich glaube, dass Gottes Wort so wertvoll und so lebendig ist, dass es unsere Herzen verändern kann. Gott hat uns zugesagt in der Bibel, dass er unsere steinernen Herzen nehmen wird und weiche Herzen daraus machen wird. Und wenn ich die 25 Jahre, die ich mit Gott unterwegs bin, zurückschaue, dann glaube ich, dass das Bibellesen an sich für mich unglaublich viel ausgemacht hat, sehr, sehr viel in meinem Herzen verändert hat. Und wir jetzt an dieser Stelle die Möglichkeit haben, gemeinsam an unseren Herzen zu arbeiten, auch hart an unseren Herzen zu arbeiten, uns aber gemeinsam zu motivieren. Das ist so ein bisschen Wettkampfsport auch. Und zu sehen, was Gott damit macht und was Gott tut an dieser Stelle. Weil ich bin davon überzeugt, Gottes Wort ist lebendig und dieses lebendige Wort wird in unserem Herzen Veränderungen schaffen. Und das gemeinsam zu erleben, gemeinsam unterwegs zu sein, finde ich richtig cool. Mittlerweile sind in dieser Challenge, also wir beginnen ja jetzt mit dieser Challenge und es ist der erste Podcast, sind etwas über 50 Leute, die innerhalb unserer Gemeinde dabei sind. Das sind, weiß ich nicht, ungefähr 15 Jugendliche und etwas über 40, fast 40 Erwachsene, die da mitmachen und einen Austausch haben. Da dürft ihr gerne noch jederzeit natürlich auch dazustoßen. Auch wenn wir schon ein bisschen weiter sind, dann müsst ihr natürlich nur nachholen, so ein bisschen. Aber wir wollen ja auch Hardworker sein und nicht nur Hardworker. Okay, Marie, dann steigen wir doch mal ganz locker flockig mit ein paar Hintergrundinformationen zur Apostelgeschichte ein. Worum geht es eigentlich in der Apostelgeschichte?
Die Apostelgeschichte dreht sich um den Beginn des Christentums. Es ist krass. Jesus ist gekreuzigt worden und auferstanden. Und hier beginnt die Apostelgeschichte. Der Heilige Geist kommt an Pfingsten auf die Jünger. Die Apostel, vor allem Petrus und Paulus, predigen, heilen und gründen Gemeinden. Es geht um Missionen, Verfolgung und das Wachstum der Kirche.
Also sind Petrus und Paulus sozusagen die Hauptpersonen in der Apostelgeschichte?
Das mag auf den ersten Blick so wirken, besonders wenn es um Paulus geht, aber wenn man genau hinschaut, dann geht es eigentlich um die Person des Heiligen Geistes. Jesus hat ihn ja angekündigt, wozu als seinen direkten Nachfolger bzw. als sein Stellvertreter.
Okay, darauf werden wir ja im Verlauf der Challenge noch genauer eingehen. Vor allem auf deine Aussage, dass der Heilige Geist eine Person ist. Also, es lohnt sich dran zu bleiben, Leute. Aber müsste die Apostelgeschichte dann nicht eigentlich Heiliger Geistgeschichte heißen?
Nein, eigentlich müsste sie eher Taten der Apostel heißen. Das wäre näher am griechischen Urtext. Am liebsten wäre mir sowas wie Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Aber Apostelgeschichte ist nun mal das, was sich sozusagen festgesetzt hat. Und das ist auch okay so.
Ja, okay, dann lassen wir das auch einfach mal so stehen. Aber Apostel ist ja nun auch nicht wirklich gerade ein Begriff, den wir so im Alltagssprachgebrauch benutzen. Was ist ein Apostel? Was bedeutet das?
Ein Apostel ist ein Abgesandter, also jemand, der im Auftrag von jemand anderem mit einer bestimmten Aufgabe betraut wird. In diesem Fall mit der Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Man könnte auch sagen, die Apostel waren Botschafter an der Stelle von Jesus. Ähnlich wie ein Botschafter heute, der als ein Abgesandter in einem Land sein Heimatland repräsentiert.
Ah, Marie, das ist ein gutes Beispiel. Also waren die Apostel sozusagen im Namen von Jesus on the road oder unterwegs. Aber wer waren die Apostel an sich?
Die Apostel waren die engsten Jünger von Jesus und gelten als seine Bevollmächtigten. Sie waren die, die Jesus Leben, Tod und Auferstehung sozusagen live miterlebt hatten. Sie waren da zwar nicht die einzigen, aber sicherlich die, die am meisten dran waren. Sie waren eben seine Crew. Neben den 12 Aposteln gab es aber auch noch den Apostel Paulus. Er nimmt in der Apostelgeschichte viel Raum ein. Dazu kommen wir aber noch im Verlauf der Challenge.
Ja, meine Lieben, und wieder ein guter Grund, dran zu bleiben.
Ja, Jon. Da hast du recht, es ist eine echt spannende Geschichte und krasse Geschichte. Die Apostel spielten eine entscheidende Rolle in der Verbreitung des Christentums nach dem Tod und Auferstanden von Jesus. Allerdings wäre das alles höchstwahrscheinlich nie ohne den Heiligen Geist geschehen. In der Kraft von Jesus, die sie durch den Heiligen Geist in sich hatten, missionierten sie, gründeten Gemeinden und viele von ihnen starben als Märtyrer.
Märtyrer? Marie, du haust hier ständig Begriffe raus. Märtyrer, was ist das schon wieder? Das hört sich ein bisschen an wie ein Gewürz oder wie ein Auto, eben ein Märtyrer.
Das Wort Märtyrer kommt aus dem Altgriechischen. Es bezieht sich auf Menschen, die für ihr Glauben oder ihre Überzeugung leiden und sterben. Die deutsche Übersetzung Blutzeuge verdeutlicht, dass es um den Tod als Folge der Verfolgung geht.
Krass. Das heißt also, dass es hier nicht um eine Erfolgsstory geht, die bei der so alles wie geschmiert verläuft?
Ja, da hast du recht. Nicht alle fanden das klasse, was sich nach Jesu Tod entwickelte. Aber auch das ist eben etwas, was die Apostelgeschichte klar macht. Die Kraft Gottes und damit seine Liebe und Gnade lässt sich nicht aufhalten. Das beste Beispiel dafür ist Paulus. Aber dazu kommen wir ja noch.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Mann, das sind wirklich eine Menge guter Infos. Aber du hast mir erzählt, dass du noch ein paar interessante Sachen über die Apostelgeschichte herausgefunden hast. Zum Beispiel, wer die Apostelgeschichte geschrieben hat.
Die Apostelgeschichte ist sozusagen die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Lukas war ein Grieche, Arzt und Begleiter von Paulus und schrieb diesen Bericht. Lass uns doch einfach mal in den ersten 5 Versen reinhören.
Lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden.
Okay, aber warum hat Lukas das gemacht?
Lukas wollte zeigen, wie sich das Christentum von Jerusalem bis Rom verbreitet und was die Apostel, besonders Petrus und Paulus, lehrten und taten. Er reiste mit Paulus auf seine Missionarsreisen, war bei ihm bis zum Schluss, weshalb Paulus wohl auch so viel Raum in der Apostelgeschichte einnimmt. Er schrieb für eine nicht-jüdische Leserschaft, um das Leben von Jesus und die Ausbreitung des Christentums verständlich zu machen.
Ah, okay. Wir können uns jetzt sicherlich noch darüber unterhalten, wann Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat und wie alt die ältesten Textfunde sind. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich würde lieber direkt bei der Apostelgeschichte bleiben und dir noch eine letzte Frage stellen wollen. Wie weit hat sich das Christentum denn innerhalb der Geschichte ausgebreitet?
Boah, mein Jörn, hast du mir nicht zugehört oder was? Ich habe doch gerade gesagt, von Jerusalem bis Rom.
Ja, natürlich, aber ich meinte, also heute, welche Länder würde das heute umfassen?
Puh, kurz überlegen. Das wäre einmal Israel, Palästina, Syrien, Türkei, Griechenland, Zypern, Malta, Italien. Aber dabei ist es nicht geblieben. Auch wenn die Apostel gestorben sind, der Heilige Geist ist es ja nicht. Wir sehen schon in der Apostelgeschichte, dass ja nicht nur die Apostel das Evangelium verbreitet haben, sondern alle Christen in der Kraft des Heiligen Geistes als Zeugen gelebt haben. Und das bis heute. Und das ist es ja auch, wovon Lukas berichtet.
Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde.
Ja, Marie, das nenne ich mal eine Erfolgsstory. Also, es geht weiter. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir in den kommenden Wochen unserer Challenge viel durch die Apostelgeschichte lernen dürfen und erleben werden, wie der Heilige Geist in und durch uns auch heute noch wirkt.
Darauf freue ich mich auch. Mega fett. Aber sag mal, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du dich ganz besonders darüber freust, dass wir mit der Apostelgeschichte anfangen. Ist die Apostelgeschichte etwa dein Lieblingsbuch in der Bibel?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Es gibt einige Bücher in der Bibel, die ich besonders gerne mag. Und neben dem Lukas-Evangelium, mein Lieblingsevangelium, Josua, den Samuel-Büchern und einigen Briefen mag ich die Apostelgeschichte auch sehr gerne. Aber ein Lieblingsbuch in dem Sinne habe ich so direkt nicht. Ich freue mich aus verschiedenen Gründen total über die Apostelgeschichte. Ich mag die Apostelgeschichte unglaublich gerne lesen. Zum einen, weil sie echt einfach ist, auch zu lesen, weil es einfach ein geschichtlicher Bericht ist. Und weil hier der neue Bund anfängt. Sicherlich mit den Evangelien fängt das Neue Testament an, aber damit der Übergang vom Alten zum Neuen Bund. Ab hier, ab der Apostelgeschichte, kommt das, was Jesus in den Evangelien ankündigt, so richtig ins Rollen. Lukas beginnt sein Evangelium mit den Worten, dass er von den Ereignissen berichtet, die unter uns geschehen sind, und damit meint er die Worte und Taten Jesu. Du hattest in der Vorstellung zur Apostelgeschichte gesagt, dass du den Namen Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel für die Apostelgeschichte gut finden würdest. Ich persönlich stimme da voll mit John Stott überein, der hierzu folgenden Titel vorschlägt. Die weiteren Worte und Taten Jesu mittels seines Heiligen Geistes durch die Apostel. Und ich glaube, das trifft es voll. Die Evangelien zeigen uns, was Jesus getan hat, was er gelehrt hat. Seine Worte werden uns überliefert. Und das, was jetzt passiert, ist, wie dass die Apostelgeschichte zeigt, wie Jesus das jetzt durch den Heiligen Geist vervielfältigt. Er multipliziert sich sozusagen durch die Apostel in seinem Heiligen Geist. Und das ist eben der Anfang der Gemeinde. Jesus sagt, dass mit seinem Kommen das Reich Gottes angebrochen ist. Er macht seinen Jüngern klar, dass es für sie besser ist, dass er zum Vater geht und der Heilige Geist für ihn kommt. Und warum das so ist, sehen wir in der Apostelgeschichte. Aus der kleinen Bewegung um Jesus herum entwickelt sich eine weltweite Bewegung, und wie das passiert, davon berichtet Lukas. Und das ist eben das Nächste, das mich begeistert. Die Apostelgeschichte hat zwar ein Ende, aber sie ist nicht zu Ende. Sie geht unaufhörlich weiter, die gesamte Kirchengeschichte hindurch bis heute. Arthur T. Pearson schreibt in seinem Buch Taten des Heiligen Geistes, vielleicht können wir es wagen, dieses Buch die Taten des Heiligen Geistes zu nennen, denn von Anfang bis Ende berichtet es über sein Kommen und sein Handeln. Man kann ihn hier kommen und handeln sehen. Nur einer kann wirklich als Akteur und Urheber anerkannt werden. Andere sogenannte Akteure sind lediglich seine Werkzeuge. Er ist der Urheber, der handelt, und sie sind die Werkzeuge, durch die er handelt. Pearson beendet sein Buch mit einer bewegenden Aufforderung für uns. Gemeinde Jesu Christi, der Bericht über diese Taten des Heiligen Geistes hat die Vollendung noch nicht erreicht. Dies ist das einzige Buch, das kein richtiges Ende hat, weil es darauf wartet, dass neue Kapitel ergänzt werden. Und zwar so schnell und so weit, wie die Leute Gottes den gepriesenen Heiligen Geist wieder als ihren Herrscher eingesetzt haben. Und das ist meine größte Erwartung, Spannung und Hoffnung im Blick auf unsere Challenge. Wir sind zwar Nachfolger Jesu, aber dies geht nur im Heiligen Geist, seinem Stellvertreter. Durch ihn lebt er in uns, durch ihn handelt er durch uns. Und wenn wir ihm keinen Raum geben, was soll dann passieren?
Also wird in den kommenden Wochen nicht nur um die Apostel gehen, sondern besonders auch um den Heiligen Geist?
Ja, Marie, so ist es. Und ich werde dir auch sagen, warum das so ist. Ich habe mal in der gesamten Bibel geschaut, wie oft wir auf den Heiligen Geist stoßen. Wenn wir im Alten Testament nach ihm suchen, das ja wesentlich dicker ist als das Neue Testament, dann haben wir circa 160 Treffer zum Heiligen Geist. Und das bei knapp 600.000 Wörtern. 160 Treffer bei 600.000 Wörtern. Im Neuen Testament treffen wir über 360 Mal auf den Heiligen Geist und das bei nur knapp 140.000 Wörtern. Also diese Zahlen lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. Und in der Apostelgeschichte haben wir mit 70 Treffern das Buch mit den meisten Erwähnungen des Heiligen Geistes. Für alle, die in unserer WhatsApp-Gruppe sind, habe ich dazu mal eine Folie gemacht, wo die Zahlen mal drauf sind, damit man das mal so bildlich vor Augen hat. Wir erfahren also unglaublich viel über den Heiligen Geist und sein Wesen in der Apostelgeschichte, dass ich fast davon überzeugt bin, dass dies nicht spurlos an uns vorübergehen wird.
Oh mein Jörn, ich bin so krass gespannt, was alles passieren wird.
Ja, Marie, und das darfst du auch sein.
Okay, Jörn, wir haben jetzt die erste Woche hinter uns und alle haben die Apostelgeschichte einmal durchgelesen. Aber vielleicht sind es doch nicht alle. Das wissen wir ja nicht so genau. Und genau deshalb wolltest du unbedingt noch das ein oder andere zum Thema Bibellesen sagen. Was liegt dir da auf der Brust?
Ja, Marie, da gibt es unglaublich viel zu sagen. Also das Thema Bibellesen an sich ist ein echt spannendes Thema und auch ein sehr vielseitiges Thema. Ich glaube, ich erzähle einfach mal erstmal ein bisschen aus meinem Leben dazu. Dann haben wir nämlich noch ein paar Teilnehmer, die innerhalb der Challenge in der WhatsApp-Gruppe was gesagt haben. Da kommen wir dann später zu. Aber ich fange mal an. Die meisten Christen, die ich kenne, sind durch Beziehung zu anderen Christen zum Glauben gekommen. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte keine christlichen Bekannten. Ich bin zwar in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, aber das war nicht wirklich der Brüller. Das hatte eher dazu geführt, dass ich mich vom Christsein gegenüber so eher deutlich distanziert und abgewendet habe. In einer sehr schwierigen Lebenssituation, ich war 26, habe ich angefangen, eine Bibel zu lesen, die ich mal zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, aber bis dato nie angefasst hatte. Die stand also schon 8 Jahre im Bücherregal. Und das war eine sogenannte Jahresbibel.
Hä? Was ist das denn? Eine Bibel, die nur für ein bestimmtes Jahr gilt, oder was?
Nein, Marie. Das ist eine Bibel, die so aufgeteilt ist, dass du jeden Tag einen festen Abschnitt liest und dann bist du in einem Jahr einmal komplett durch die Bibel durch. Das heißt, du musst dir so vorstellen, 1. Januar schlägst du auf und liest im 1. Mose von Kapitel bis Kapitel. Dann kommt ein Psalm und ein Spruch und danach kommst du Matthäus-Evangelium Kapitel 1 bis Kapitel. So. Und das ist ungefähr der Lesestoff, den brauchst du so eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten für. Und wenn du das jeden Tag machst und immer schön weiterblätterst, dann bist du in einem Jahr durch. Wenn du mal 2, 3 Tage ausgelassen hast, okay, dann kann man auch schon mal nachlesen. Aber vom Grundprinzip her eine echt richtig coole Geschichte, um die Bibel mal einmal durchzulesen. Leider gibt es nicht so viele verschiedene Übersetzungen für diese Jahresbibel. Ich glaube, es ist die Lutherbibel, die man kriegen kann, die Neues Leben Bibel und ich glaube auch eine gute Nachricht gibt es so aufgeteilt. Aber es sind nur diese drei Übersetzungen. Von daher muss man sich dann damit zufriedenstellen. Ich hatte damals die Lutherbibel. Zu meiner Zeit war das die einzige, die es gab. Und ich habe in dieser Bibel gelesen und ich weiß, zu dem Zeitpunkt meiner Bekehrung oder mein Date mit Gott, das ich gehabt habe, da habe ich gerade im Alten Testament im Prediger gelesen. Absolut abgefahrene Geschichte. Sehr freakig, wenn man das so liest. Und da müsst ihr euch vorstellen, da ist Salomo, höchstwahrscheinlich, der König Salomo hat den geschrieben, und er ist so unterwegs und sucht den Sinn des Lebens. Und da kommen immer so Sprüche, die von wegen, oh, ich habe mir das angeguckt und ich habe mir dies angeguckt und das ist alles sinnlos. Das ist alles nur Haschen nach Wind, als würde man versuchen, den Wind einzufangen. Das macht alles keinen Sinn, ja. Und irgendwann kommt so ein Spruch von ihm und es verdroß mich zu leben. Ich sah mir das Leben unter dem Himmel an und es verdroß mich zu leben. Ich hatte keinen Bock mehr zu leben. Und ich habe mich haargenau so gefühlt in meiner Situation. Ich hatte keinen Bock mehr zu leben. Ich wollte mir eigentlich das Leben nehmen. Und gleichzeitig habe ich ja auch im Neuen Testament gelesen. Und im Neuen Testament kam dann eine Stelle parallel dazu, wo Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer aber sein Leben behalten wird, der wird behalten will, der wird es verlieren. Und ich habe damals alleine nur aus diesen zwei Bibelstellen heraus und allein aus dem, was ich gelesen habe, habe ich gesagt, okay, komm, ich wusste ja jetzt durch meine Erziehung und so weiter, wusste ich ein bisschen was, habe ich gesagt, so, okay, ich probiere es mal mit Gott. Ähnlich wie du. Du hast ja eine Challenge mit Gott angefangen, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, richtig coole Geschichte. Und ähnlich habe ich das auch gemacht, ich habe mich hingekniet, habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach aus dem ganzen Scherbenhaufen hier was, dann mach aus der Scheiße was, dann habe ich im Grunde genommen die 26 Jahre ausgebreitet und gesagt, was ich auch alles an Mist gemacht habe. Und so bin ich dann zum Glauben gekommen. Und da ich im Grunde genommen schon vorher immer gelesen hatte, weil es mich einfach interessiert hat, habe ich einfach nach meiner Bekehrung weitergemacht und mich gleichzeitig auch hingesetzt und mal eben schnell die Evangelien durchgelesen.
Wie müssen wir uns das genau vorstellen, Jörn?
Also bei mir war das so, dass ich mich meistens morgens hingesetzt habe und als allererstes die Jahresbibel gelesen habe. Also bevor ich überhaupt irgendwas anderes gemacht habe, habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe meine Jahresbibel gelesen und habe über die Dinge nachgedacht, die ich gelesen habe, mir Sachen angestrichen, Auch gebetet, den Tag in Gottes Hände gelegt. Das war für mich irgendwie total normal. Wenn ich tagsüber Zeit hatte, dann habe ich auch oft nochmal irgendwo dann eben im Neuen Testament was gelesen oder auch abends nochmal was gelesen. Und das war irgendwie voll normal, dass ich jeden Tag lese.
Und ist dabei irgendwie was bei dir passiert?
Ey Marie, mir sind so viele obergeniale Sachen passiert. Also, das ist jetzt schon 25 Jahre her, aber ich habe das noch teilweise so vor Augen. Ich weiß noch, wie ich morgens da gesessen habe, Bibel gelesen habe, mir Sachen angekreuzt habe und ich während des Tages, weißt du, ich bin zur Arbeit gefahren, dies und jenes, ne, dies, das, Ananas, wie man so schön sagt. Und ey, und ständig sind Dinge passiert, wo ich wusste, wie ich das einordnen soll im Glauben, weil ich morgens Sachen in der Bibel gelesen habe, sei es in den Sprüchen, in den Psalmen oder im Neuen oder im Alten Testament, und mir wurde durch Gott die Welt erklärt. Also das Wort Gottes, das ich morgens gelesen hatte, wurde im Laufe des Tages lebendig. Oder andersrum habe ich es auch erlebt, dass ich einen Tag erlebt hatte, mich abends ins Bett gelegt habe, morgens die Bibel aufgeschlagen habe, angefangen habe zu lesen und ich merkte so, boah, ey, das war doch genau das, was gestern abgelaufen ist. Also das war genau, also das passt ja voll in diese Situation rein. Und so war das Wort Gottes für mich so lebendig, dass ich überhaupt nicht aufhören konnte zu lesen. Allerdings gab es auch damals schon biblische Abschnitte, die ich einfach nur ätzend, langweilig, fad, irgendwie voll krass überfand, sozusagen.
Und was hast du an solchen Stellen gemacht? Einfach weitergeblättert?
Ja, sicherlich habe ich auch damals schon das ein oder andere einfach nur überflogen, überblättert. Besonders sowas wie Geschlechtsregister, Aufzählungen der Stämme Israels und solche Sachen. Also nicht unbedingt der Burner, also nicht das, wo man das Gefühl hat, so, das verändert jetzt mein Leben, weißt du? Aber es gibt auch ganze Bücher in der Bibel, die echt schwierig sind. Ich denke da an die ganz, vor allem an die großen Propheten, Jesaja, Hesekiel und so, Jeremia. Boah, also wenn man ja so ganz und gar nicht irgendwie eine Ahnung davon hat, wie das hebräische Leben funktioniert und das hebräische Denken funktioniert und man nicht weiß, dass das alles nicht chronologisch ist und so diese ganzen Hintergrundinformationen überhaupt nicht hat, ey, Alter, voll crazy. Also dann ist so ein Hesekiel schon echt eine harte, schwere Kost. So, und ich bin dann so ein Typ, der Dinge einfach nicht tut, wenn er darin keinen Sinn sieht. Also ich war noch nie derjenige, der irgendwas gemacht hat, nur weil man mir gesagt hat, ich soll das machen. Ich war immer derjenige, der einfach wissen musste, ja, wozu ist das gut, dass ich tue? Weil ansonsten tue ich es einfach nicht. Und warum lesen, wenn ich nichts verstehe?
Ja, das checke ich schon. Viele unserer Zuhörer sicher auch. Aber wie bist du denn damit umgegangen? Denn du hast mir ja erzählt, dass du die Bibel schon mehrfach durchgelesen hast. Das war ja dann ja so gesagt gelogen.
Nein, es war nicht gelogen. Also ich habe die Bibel mehrfach durchgelesen und ich habe es auch tatsächlich geschafft. Aber nur, weil Jesus mir erklärt hat, warum ich das tun soll, wozu das gut ist. Er hat mir klar gemacht, dass es Sinn macht, auch die Stellen zu lesen, die man nicht versteht.
Na, da bin ich ja mal gespannt, wie er das angestellt hat.
Ja, das ist wirklich spannend. Ich erkläre dir das mal jetzt. Zuerst hat mich Jesus auf folgende wissenschaftliche Fakten hingestoßen. Also sozusagen, einfach natürliches Wissen, das so um uns herum liegt. Also es ist ja nicht so, dass es immer alles nur geistige und theologische Wahrheiten gibt und dass die Bibel auf alles Antworten hat. Jesus hat unglaublich viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Und er hat mir klar gemacht, es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, dass ein Großteil unserer täglichen Entscheidungen, und zwar etwa 90-95%, von uns unbewusst getroffen werden. Also das bedeutet, dass unser Unterbewusstsein eine wesentlich größere Rolle spielt, als wir oft annehmen, wenn es um unsere Handlungen und unsere Entscheidungen geht. Das Unterbewusstsein steuert eine unglaubliche Vielzahl von Prozessen, darunter Gewohnheiten, Emotionen und automatische Reaktionen, die unsere Entscheidungen maßgeblich prägen. Neurowissenschaftliche Studien, zum Beispiel von John Dylan Haynes, haben gezeigt, dass unser Gehirn Entscheidungen bereits trifft, bevor wir uns dieser bewusst werden. Also, die Entscheidung ist schon getroffen, bevor sie überhaupt in meinem Bewusstsein ankommt. Das zeigt sich beispielsweise bei Gewohnheiten, emotionalen Reaktionen Oder der Auswahl von Produkten zum Beispiel, was sich die ganze Marketingbranche total zunutze macht. Wo oft einfach unbewusste Präferenzen eine Rolle spielen.
Okay, aber was hat das jetzt mit dem Lesen von schwierigen Bibelstellen zu tun?
Ja, Marie, ein bisschen Geduld. Warte, ich erkläre es dir. Aber ich verstehe dich. Das ist im ersten, was hat das miteinander zu tun, kann ich nachvollziehen. Habe ich mich auch gefragt. Aber dazu müssen wir verstehen, was unser Unterbewusstsein ist und wie es funktioniert. Also, das Unterbewusstsein ist ein Bereich unseres Geistes bzw. unseres Gehirns, der Informationen, Erfahrungen und Überzeugungen speichert, die nicht ständig im Bewusstsein präsent sind. Also, das heißt, du hast einen riesen Datenspeicher, ja, da ist alles drin abgespeichert, und zwar alles drin abgespeichert, und das beeinflusst dann letztendlich unser Handeln. Es ist so wie eine riesige Datenbank, die unser Verhalten und unsere Entscheidungen oft unbemerkt steuert. Du musst dir vorstellen, dass in deinem Gehirn alles, was du jemals gehört, gesehen, geschmeckt, gefühlt und gerochen hast, abgespeichert ist.
Aber boah, wirklich alles 24/7, jeden Tag meines Lebens, jede Stunde und Sekunde und Millisekunde?
Ja, Marie, es ist alles abgespeichert. Gott hat dich so wahnsinnig faszinierend gemacht, das ist da alles drin. Das Problem ist, und das kennst du sicherlich auch, super, kann ich aber nicht drauf zugreifen. Also wenn ich überlege, wie viel englische Vokabeln ich gelernt habe in meinem Leben schon und Altgriechisch. Ich habe Altgriechisch gelernt beim Theologiestudium. Denkst du, ich kriege noch irgendein altgriechisches Wort aus mir raus? Nee, wenn ich jetzt sitze und mich mit Theologie beschäftige, dann muss ich immer wieder Wörterbücher rausnehmen und gucken. Aber die sind trotzdem alle da oben drin. Aber die sind so tief vergraben, dass ich da eben nicht direkt drauf zugreifen kann. Aber all das beeinflusst mein Handeln. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was das heißt. Wenn dir jemand dein ganzes Leben lang erzählt, dass du dumm und wertlos bist, jeden Tag, immer wieder kriegst du das zu hören, dann ist das zigtausendfach bei dir abgespeichert. Und dann wirst du auch irgendwann danach leben, danach handeln, weil es aus deinem Unterbewusstsein herauskommt. Dann nützt es auch nichts, wenn ich komme und sage, ey Marie, ich sag dir jetzt 10-mal, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist super, du bist schlau. Das ist dann zwar auch abgespeichert, aber dein Unterbewusstsein wird diese Information nicht die notwendige Priorität mitnehmen. Es wird dir sogar eher sagen, dass das gar nicht stimmen kann. Denn die negativen Informationen, die dem gegenüberstehen, die schon in dem Topf drin sind sozusagen, ja, die sprechen ja total dagegen. Die sagen, es kann ja gar nicht sein. Also ich habe 185.000 Mal gehört, ich bin dumm und wertlos. Da kommt jetzt einer und sagt, du bist schlau und geliebt. Ja, kann ja nicht stimmen. Also leider hilft das nicht, wenn du in deinem Bewusstsein auch vielleicht sagst, oh ja, das ist eine Lüge gewesen und das ist jetzt die Wahrheit, dann hilft das nur bedingt. Das geht nicht von heute auf morgen. Sicherlich kann Gott an solchen Stellen, und das habe ich auch erlebt, auch direkt Veränderungen schenken. Also da kann er schon Dinge echt umkrempeln. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das meistens ein Prozess, den wir an solchen Stellen durch den Heiligen Geist erleben dürfen.
Okay, aber was hat das jetzt mit dem Bibellesen zu tun? Vor allem mit den Stellen, die wir nicht verstehen.
Ja, okay, Marie, verstehe ich die Frage. Ganz einfach ist es eigentlich. Jesus möchte, dass wir so viele Informationen über ihn abspeichern, so viel wie es nur geht. Und das auch so oft wie möglich. Am besten doppelt, dreifach, hundertfach. Ja, das heißt also, alles, was du über Gott wissen kannst, alles, was du von Jesus wissen kannst, das abspeichern, immer wieder. Du kannst Bibel lesen und Josua kriegt zum Beispiel von Gott gesagt, und sinne nach Tag und Nacht über mein Wort. Wohl, oder Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat an meinem Wort. Gott ermuntert uns, ermutigt uns, immer wieder sein Wort aufzunehmen. Und das hat auch einen Grund, denn damit füllst du ja deinen Speicher. Also, und je mehr unser Datenspeicher von Gottes Wort aufnimmt, desto eher kann sein Wort in unserem Leben anfangen, Früchte zu tragen. Und zwar aus dem Unterbewusstsein heraus. Und das geschieht eben nicht nur aus den Stellen, die wir meinen zu verstehen, sondern eben auch aus den Stellen heraus, die wir nicht verstehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So lesen wir es im Johannesevangelium. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das beinhaltet jedes Wort, auch die, die wir nicht gehört, sondern gelesen haben. Übrigens können wir die Abspeicherung auch noch verstärken, indem wir nicht leise, sondern laut lesen. Denn dann sehen wir nicht nur das Wort, sondern wir hören es zusätzlich auch. Wenn ich zum Beispiel etwas auswendig lernen möchte, wie zum Beispiel altgriechische Vokabeln, dann hilft mir das extrem, das alles laut zu machen. Denn ich sehe und höre, ich nehme mit zwei Sinnen wahr, dementsprechend ist die Abspeicherung besser. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass es keine Erinnerung an etwas geben kann, wenn nichts abgespeichert ist. Egal, ob nun gelesen oder gehört und gehört und gelesen, wenn es nicht da ist, wie soll dich dann jemand daran erinnern? Der Heilige Geist kann seinen Job an der Stelle nicht machen. Wenn ich Menschen begegne, die schon 30, 40 Jahre irgendwo regelmäßig in einen Gottesdienst gehen und ich mich mit denen unterhalte und ich komme mit denen in theologische Gespräche und ich merke, oh, die haben aber interessante Einstellungen und so. Und dann frage ich manchmal so nebenbei, so ich sage, oh, hast du, wie oft hast du schon, du bist jetzt 40 Jahre schon Christ, wie oft hast du die Bibel gelesen? Und wenn ich dann zur Antwort kriege, noch nicht einmal, boah, dann haut mich das echt um. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte, Marie?
Ja, ich glaube schon. Also wenn ich in Zukunft Bibel lese und nichts verstehe, mache ich einfach weiter, weil ich weiß, damit ist in meinem Unterbewusstsein abgespeichert und es kann von dort aus meinen unterbewussten Entscheidungen positiv beeinflussen?
Ja, das ist es. Das ist so ein bisschen wie bei einem Autopiloten. Also der wird einfach mit den nötigen Daten gefüttert und dann kann er den Weg automatisch fliegen. Ich habe damals, als ich das damals begriffen habe, da habe ich meine Bibel, die war schon ein bisschen abgegriffen und so, das war, glaube ich, da habe ich sie das dritte Mal gelesen. Und ich musste den Umschlag sowieso irgendwie neu machen und dann habe ich mir eine Karte da drauf gemacht, ein Bild und habe das gestaltet und habe ganz fett da drauf Autopilot stehen gehabt. Und das war für mich so, boah, immer wieder, ich habe die Bibel in die Hand genommen und mir wurde immer wieder bewusst, ey Jörn, es ist völlig egal, was du da liest, ob du das verstehst oder nicht. Und ob andere schlauer sind als du oder wie auch immer, egal, fütter dein Unterbewusstsein, nimm dieses Buch in die Hand, das ist wie ein Autopilot und irgendwann wirst du den Weg finden, weil du im Grunde genommen alles in dir hast, was du brauchst. Und mir ist klar geworden, ja, je mehr ich das mache, umso mehr werde ich gefüllt. Und dass ich so auf die Art und Weise meinen Geist, mein Unterbewusstsein mit Gottes Wort fülle.
Ja, das ist cool. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, sich durch schwierige Bücher und Abschnitte zu bringen, oder?
Ja, das stimmt, Marie. Was mir auch immer wieder hilft, ist es mir bewusst zu machen, dass der Heilige Geist in mir wohnt und ich darauf vertrauen kann, ich sogar dafür danken kann, im Voraus schon, dass er mir Gottes Wort erklärt. Nicht nur irgendwann, sondern auch jetzt und eben, wann er denkt und wie er denkt, dass es dran ist. Also, das ist so ein tiefes Bewusstsein, ein Vertrauen darauf zu sagen, so, ey, es ist mir egal, aber ich weiß, du wirst es gebrauchen. Ich bin, wie ich schon erzählt habe, in meiner ersten Zeit habe ich das bald täglich erlebt, aber im Laufe der ganzen Jahre habe ich auch immer wieder erlebt, dass ich erst nach langer, langer Zeit manche Sachen für mich eröffnet haben, weil mich der Heilige Geist an Sachen erinnert hat oder weil er auch anfängt, je mehr dieser Speicher gefüllt ist, er anfängt auch Dinge miteinander zu verknüpfen. Und man versteht auf einmal Zusammenhänge, biblische Zusammenhänge, die einem boah, sonst überhaupt total weit weg waren. Sicherlich hat das auch was damit zu tun, dass ich Theologie studiert habe und jetzt 25 Jahre mit Jesus unterwegs bin. Aber selbst du, Marie, die jetzt etwas über 3 Monate mit Jesus unterwegs ist, du darfst jetzt schon darauf vertrauen, dass ich alles, was du heute liest, alles, was du heute hörst, dass das irgendwann seine Früchte bringen wird in deinem Leben. Und je mehr du dich füllst, desto mehr Dünger ist da, desto mehr ist einfach Sachen da, auf die der Heilige Geist zugreifen kann. Und dann läuft das. Ich kann nur jedem empfehlen, vor dem Bibellesen, dem Heiligen Geist zu bitten, beziehungsweise einfach auch schon direkt ihm zu danken, dass er seinen Job machen wird. Denn einer seiner Jobs ist es ja, uns in die Wahrheit zu leiten. Auch das lesen wir im Johannesevangelium. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Oh Mann, Jörn, mir wird immer klarer, wie wichtig der Heilige Geist ist. Das ist so krass.
Ja, und da wird noch viel mehr kommen, Marie. Noch viel, viel mehr. Ich könnte jetzt noch viel mehr über meine Erfahrung mit der Bibel reden. Aber lassen wir doch mal ein paar Teilnehmer aus der Challenge zu Wort kommen.
Ja, okay, Jörn. Aber vielleicht noch ein Satz von dir. Warum ist dir das Bibellesen wichtig geworden?
Marie, wirklich nur ein Satz? Wie viele Kommas dürfen da drin sein?
Egal, Jörn. Versuch es so kurz wie möglich. Es soll ja auch noch andere zu Wort kommen.
Okay. Ich habe erlebt, dass Jesus immer wieder direkt und auch indirekt durch sein Wort in mein Leben spricht. Und dass das mein Leben nachhaltig positiv verändert hat. Und auch immer noch verändert. Ich finde Entscheidungshilfen, Erklärungen, Zuversicht und vieles mehr und das immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise. Außerdem merke ich, dass Gott sein Wort so flexibel gestaltet hat, dass ich immer wieder neue Aspekte entdecken darf, obwohl ich ja eigentlich immer wieder das Gleiche lese.
Ist da jetzt ein Punkt?
Ja, Punkt. Auch wenn es noch viel mehr gibt.
Okay, dann kommen wir doch mal zu unseren Teilnehmern. Was schreiben Sie denn so zu dem Thema?
Ja, da haben wir zuerst mal die Hanne. Die hat als Kind mal eine Bibel geschenkt bekommen. Und sie schreibt, ich fing damals einfach aus Neugier an, darin zu lesen. Merkte aber schnell, dass dies nicht ein normales Buch war, sondern dass auf einmal Gott anfing, persönlich zu mir zu sprechen. Es, beziehungsweise er, ließ mich nicht mehr los. Ich verstand mehr und mehr, dass Jesus Christus das eine große Thema ist und er das lebendige Wort ist. Er sprang sozusagen aus den Seiten heraus und zeigte mir, wer er ist. Das Lesen der Bibel hat meine Sicht auf die Welt und auf mich selbst komplett verändert. Es hat bis heute nicht aufgehört, mich in seinen Bann zu ziehen. Und weiter schreibt Hanne, also ich lese die Bibel, weil Gott darin persönlich zu mir spricht und sich mir lebendig offenbart. Ich kann nur sagen, ohne die Bibel wäre ich nicht die Person mit dem Glauben und der Beziehung zu Jesus Christus, die ich heute bin. Ich ermutige alle Menschen, junge Teenager, Jugendliche, Erwachsene, probiert es aus. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch sage, sind Geist und sind Leben. Das habe ich persönlich erlebt und erlebe es immer noch. So schreibt es Hanne. Uli schreibt zum Beispiel, die Bibel ist das spannendste Buch, das ich kenne. Es macht Spaß, darin zu lesen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie aktuell die Bibel ist. Gerade die Apostelgeschichte. Ich habe den Eindruck, dass sie ganz in unsere Zeit passt.
Nun ja, Uli, das liegt wohl daran, dass wir heute immer noch das erleben, was mit der Apostelgeschichte seinen Anfang genommen hat.
Ja, aber Uli macht auch noch etwas deutlich, dass es nicht immer einfach ist, mit Gottes Wort klarzukommen. Er ist nämlich beim Lesen der Apostelgeschichte auf einen Widerspruch gestoßen. Dazu schreibt er, nur ein Problem habe ich, auf welche Art ist Judas gestorben? Erhängt oder in den Abgrund gestürzt?
Jörn, steht das beides in der Apostelgeschichte?
Nein, Marie, es gibt zwei Berichte über die Geschehnisse um Judas. Komm, wir schauen uns das mal genauer. Den ersten Bericht finden wir im Matthäus-Evangelium. Kapitel 27, die Verse 3 bis 10. Ich lese uns die mal vor. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging davon und er hängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war, den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat. Halten wir kurz die Fakten fest, bevor wir in die Apostelgeschichte gehen. Judas merkt, er hat Mist gebaut. Das war falsch, dass er Jesus verraten hat. Er schmeißt das Geld in den Tempel. Die Pharisäer nehmen es ja nicht. Also schmeißt das einfach rein, geht und er hängt sich. Die Pharisäer wollen das Geld natürlich nicht und kaufen einen Acker davon, auf dem dann Fremde beerdigt werden sollen. Jetzt der Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 16 bis 19. Ihr Männer, liebe Brüder, es musste das Wort der Schrift erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, der denen den Weg zeigte, die Jesus gefangen hat. Denn er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Der erwarb einen Acker von dem ungerechten Lohn und stürzte vornüber und barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide quollen hervor. Und es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Also, Judas geht hier nicht in den Tempel, sondern kauft den Acker und er hängt sich nicht, sondern stürzt vorne über. Im ersten Moment regt sich da alles in unseren Köpfen. Warte mal, stopp mal. Wer hat denn jetzt recht? Also, entweder erzählt doch Matthäus Quatsch oder Lukas erzählt jetzt hier Quatsch. Zumindest ist das mein erster Eindruck. Und da kommen wir an einen Punkt, wo uns das Bibellesen oft schwer wird. Das sind so Stellen wie: Jesus lehrt uns zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Paulus sagt, ey, vergebt den Leuten, weil euch ist auch vergeben worden. Das sind so Dinge, so Stellen, das sind so scheinbare Widersprüche, da passt irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht. Und ich kann das nicht auflösen, ich kann das nicht erklären. Fällt mir mit Sicherheit, diese Sache fällt mir nicht unbedingt auf, wenn ich die Bibel zum ersten Mal lese. Aber wenn ich sie öfters lese, irgendwann merke ich, stopp mal, warte mal, das stand doch in Matthäus, weiß ich, da stand doch was anderes. Und so ging es im Uli hier. Dachte, ey, warte mal, stopp mal, irgendwie, Judas hat sich doch erhängt, was steht denn hier auf einmal, der ist irgendwie in zwei? Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Das erste ist, bei Matthäus kaufen die Pharisäer den Acker und in der Apostelgeschichte kauft Judas den Acker. Jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen überlegen und sagen, okay, was könnte diesen scheinbaren Widerspruch oder diese falsche Berichterstattung auslösen? Das kann daran liegen, dass Matthäus ein Jude war und Lukas ein Grieche war. Ein Grieche, der anders denkt, aus einer anderen Kultur kommt, andere Hintergründe hat als ein Matthäus. Schauen wir mal, ich habe dazu mal ein gutes Beispiel gehört. Da war eine Familie, da ist die Oma gestorben. Und alle sind in die Wohnung gegangen, haben angefangen, die Wohnung auszuräumen. Die Oma war ja schon tot. Und eine Nichte findet in einer Schublade einen 50-Euro-Schein. Und alle beschließen gemeinsam, boah, super cool, 50 Euro, da gehen wir gleich alle zusammen eine Pizza von essen. Ja? So, und die sitzen und essen die Pizza und sagen, die Pizza hat die Oma bezahlt. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Die Oma kann die ja gar nicht bezahlen, weil die Oma ist ja tot. Und interessant ist, dass selbst in unserem Recht, ja, hier in Deutschland, es so ist, dass man ohne Vollmacht im Namen eines anderen handeln kann und ohne Vollmacht im Namen eines anderen etwas kaufen oder bezahlen kann. Und sagen kann, das hat die Oma bezahlt. Das ist sogar rechtskräftig. Das wäre sogar richtig. Also könnte es hier an dieser Stelle sein, dass letztendlich zwar die Pharisäer den Acker bezahlt haben, aber sie den eigentlich ja im Namen von Judas gekauft haben. Und Lukas greift das hier einfach genau so auf.
Okay, das wird diese Sache erklären, aber was ist mit der Todesursache? Warum steht das zweideutig?
Ja, das ist auch spannend. Also, Ja, Matthäus sagt, er hat sich erhängt. So, Lukas sagt, der ist gestürzt und im Grunde genommen aufgeplatzt, seine Eingeweide, wie auch immer. Es ist schwierig. Ich könnte jetzt mir vorstellen, dass zum Beispiel Judas sich erhängt hat auf einem Acker. Das mag gut sein. Und wenn man sich so die landschaftlichen Begebenheiten anguckt, dann war der Boden schon sehr steinig auch und viele spitze Steine, Felsen gibt es. Könnte ja sein, dass Judas sich erhängt hat und der Ast einfach abgebrochen ist. Das heißt, er war vielleicht sogar schon tot, ist runtergestürzt und auf dem Stein vorne über und dann sind auch noch die Gedärme rausgekommen und rausgeplatzt. Wäre eine Variante. Kann aber auch sein, dass sie Judas abgehängt haben. Der hat sich erhängt, die haben ihn abgehängt, haben das Seil durchgeschnitten und dann ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Also nicht der Ast ist gebrochen. Wie auch immer. Fakt ist, es gibt Möglichkeiten, das zu erklären, diesen Widerspruch. Aber weißt du, Marie, was das wirklich Allerschönste ist? Ich weiß, dass Uli deswegen nicht aufhören wird zu glauben. Und ich auch nicht. Und mir das eigentlich auch gar nicht wichtig ist, dass es diese Widersprüche oder scheinbaren Widersprüche oder diese unerklärlichen Dinge gibt.
Vielleicht gibt es ja auch in den nächsten Kapiteln mehr einen Zusammenhang oder in den nächsten Büchern des Neuen Testaments. So wie du es eben gesagt hast, dass da mehr Verknüpfung kommt.
Ja, das ist an manchen Stellen ist das auch so. Bei manchen scheinbaren Widersprüchen ist es oft so, dass man wirklich auch im gesamtbiblischen Kontext betrachten muss und man manchmal auch noch mehr Dinge heranziehen muss und gucken muss. An dieser Stelle ist es einfach so. Aber ich weiß für mich, ich habe Jesus so lebendig erlebt in meinem Leben. Ich habe so viele Dinge mit ihm erlebt, die so klar sind. Für mich steht das außer Frage, dass Jesus lebt, dass Gott mich liebt, dass ich in seine Familie aufgenommen bin, weil er so viel in meinem Leben gemacht hat. Da ist mir das völlig egal, wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese. Und die ist zum Beispiel 6 Tage und am 7. Tag ruhte Gott. Und dir heute jeder Wissenschaftler sagt, so ein Schwachsinn, das kann gar nicht gewesen sein. Dann sage ich, ganz ehrlich, das ist mir völlig egal, ob das so gewesen sein kann oder nicht. Was ich weiß, ist, dass Gott mir dadurch ganz klar sagt, ey, ich habe die Erde geschaffen. Und ich glaube ihm das, weil ich ihn erlebe. Weil ich weiß, dass er da ist und ich eine Beziehung mit ihm habe. Und ich muss mir nicht alles erklären, weil ich eben in dieser Beziehung stehe. Und das ist voll genial. Und außerdem muss man auch immer bedenken, Gott ist schon echt genial, denn er hat uns ein Buch gegeben, die Bibel, die über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg immer wieder in jeder Generation lebendig ist und seine Wirkung zeigt. Und ich glaube ganz bewusst, dass Gott dieses Buch auch so geschrieben und so konzipiert hat, dass sie durch alle Jahrhunderte und Zeiten hinweg ihre Botschaft vermitteln kann, egal mit welchem Hintergrund die Menschen es lesen.
Zum Beispiel zeigt schon ein Freund von mir, der eine Wesensveränderung gemacht hat. Der war früher drogensüchtig, hat sehr viel getrunken und der hat vor 2 Jahren, ist in die Kirche gegangen, hat angefangen Bibel zu lesen und der ist jetzt total nett, zuvorkommend, nimmt keine Drogen, kein Alkohol mehr und man sieht es ja immer an unterschiedlichen Menschen, was die Bibel und der Glaube und der Heilige Geist eigentlich bewirkt.
Ja, und würdest du sagen, dass diese Veränderungen durch ihn selbst geschehen sind?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, dass der Heilige Geist und Jesus und die Bibel ihn so gemacht hat, wie er jetzt ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er früher gemein war zu den Menschen und jetzt einfach so positiv mit Menschen umgeht.
Ja, und genau darum geht es, wenn wir auf die Apostelgeschichte blicken. Es geht darum, einen lebendigen Gott kennenzulernen, der Beziehung mit uns haben möchte. Und zu verstehen, worum es geht in unserer heutigen Zeit, in unserem heutigen Kontext, auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen, nicht nachvollziehen können oder auch widersprüchlich sind oder widersprüchlich scheinen. Vieles können wir auflösen, indem wir uns in Studien begeben und ich gucke nur jetzt hier in mein Bücherregal und ich sehe da den Tenny stehen, ne, alles zur Umwelt des Neuen Testaments, wo unheimlich viel drinsteht. wie war das Leben früher zur Zeit Jesu und wie ist man miteinander umgegangen, was war die Stellung der Frau und. Das sind alles wichtige Informationen, die uns helfen können, die ursprüngliche Intention eines Textes zu verstehen. Aber selbst wenn wir das nicht tun, und das ist das, was die Hanne auch geschrieben hat, selbst wenn wir das nicht tun, Gottes Wort ist immer wieder aufs Neue auch lebendig und spricht in unsere heutige Situation rein, auch losgelöst von dem damaligen Kontext.
Zum Beispiel, bei mir ist es ja so, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann frage ich ja meistens dich oder deine Tochter, was man damit bedeuten will oder was es heißt. Und das hilft mir ja zum Beispiel, auch andere zu fragen, deren Meinung oder zu fragen, was bedeutet dieses Wort oder was bedeutet dieser Satz?
Ja, und deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass wir gemeinsam in dieser Challenge unterwegs sind, dass wir lernen, auch als Christen, da, wo wir vor Ort Gemeinschaft haben, auch miteinander im Gespräch zu sein über Gottes Wort, über die Bibel, über das, was wir lesen. Und da ist es natürlich hochgradig hilfreich, wenn man weiß, dass 50 Leute das Gleiche gerade lesen. Weil selbst wenn man den einen nicht erreicht, dann kann man den anderen mal anrufen. Man kann in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben, man kann sich austauschen und es geht weiter. Aber ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle einfach auch einen Punkt machen. Es gibt noch viele interessante Sachen darüber. Oh ja, Marie, du guckst mich an.
Aber
wir müssen uns ja jetzt noch Zeit nehmen und die Challenge für die kommende Woche noch besprechen. Da gibt es nämlich eine Aufgabe, die für die meisten von euch vollkommen neu sein wird.
Na Jörn, dann hau mal raus.
Gerne, Marie. Ich habe euch einen Teil der Apostelgeschichte als reine Textdatei zusammengestellt. Das heißt, es gibt hier keine Überschriften, keine Verseinteilung und auch keine Absätze. Verraten kann ich euch, es ist der Anfang der Apostelgeschichte, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Es handelt sich einfach um einen fließenden Text. Das sind insgesamt 1604 Wörter.
Und was sollen wir damit machen?
Also diesen Text sollt ihr lesen und dabei bearbeiten.
Wie bearbeiten?
Also, als erstes lest ihr den Text und fügt beim Lesen einfach mal Zeilenumbrüche ein. Das heißt, lesen, mal ein Enter und so weiter. Das heißt, ihr lest einmal ganz durch und versucht den Text so etwas aufzulockern. Stellt euch dabei vor, ihr hättet das selber einfach in einem durchgeschrieben und möchtet nun, dass der Text für andere lesbarer wird. Dabei versucht ihr auch gleich, nicht nur mal Sätze voneinander zu trennen, sondern auch Sinnabschnitte zu verdeutlichen, indem ihr auch größere Absätze einfügt. Lest den Text ruhig mehrmals. Wenn ihr damit fertig seid, dann lasst den Text einfach mal für ein paar Stunden liegen und geht dann nochmal dran. Teilt euch das so ein, wie es am besten in euren Tagesablauf. Ihr könnt dabei auch gerne Stellen oder einzelne Wörter markieren oder unterstreichen, besonders wenn Wörter häufiger vorkommen. Wenn ihr das mit dem gesamten Text fertig habt, dann geht es nachher in den nächsten Schritt. Und zwar nehmt ihr euch hier einen Absatz vor und fangt an, den als eine Einheit zu betrachten.
Wie meinst du das?
Also, ihr nehmt euch sozusagen euren ersten Sinnabschnitt, den ihr rausgefunden habt, nachdem ihr den gesamten Text so ein bisschen aufgelockert habt. Den nehmt ihr euch vor und beginnt diesen weiter auseinanderzuziehen. Also das macht ihr, indem ihr anfangt, jede Aussage in eine Zeile zu bekommen. Beziehungsweise eben nur eine Aussage in einer Zeile stehen zu haben. Das heißt, hat der Text zum Beispiel 3 Komma, dann hat er höchstwahrscheinlich auch 3 Aussagen. Und die habe ich dann untereinander stehen und nicht mehr nebeneinander stehen. Im nächsten Schritt fangt ihr dann an, diese einzelnen Aussagen, die ihr mehr oder weniger untereinander stehen habt, zu gewichten. Und das macht ihr, indem ihr Wichtiges nach rechts verschiebt und weniger Wichtiges eben links stehen lasst. Das heißt, euer Text, eure einzelnen Aussagen gehen dann so ein bisschen hin und her. Und auf diese Art und Weise könnt ihr recht schnell feststellen, was in diesem Abschnitt als besonders wichtig erscheint, beziehungsweise weniger wichtig ist.
Jörn, das verstehe ich jetzt alles nicht so ganz.
Ja, Marie, das denke ich mir. Es ist auch nicht ganz so einfach, wenn man das nicht sieht und nur erklärt bekommt. Und deshalb habe ich euch dafür auch ein Beispiel gemacht. Und das poste ich euch direkt in die WA-Gruppe und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist zwar noch nicht für mich fertig, aber ihr könnt wenigstens sehen, wie kann ich das selber machen. Und dann könnt ihr euch doch einfach so ein bisschen reinfuchsen. Wenn ihr euch so mit dem gesamten Text Stück für Stück beschäftigt, dann werdet ihr merken, dass ihr einen ganz anderen Blick auf den gesamten Text bekommt. Und vermeidet es bitte dabei, in die Bibel zu schauen und zu gucken, wo da die Textgrenzen gesetzt wurden, sondern schafft euch eure eigenen, ganz unabhängig von Verseinteilungen und Überschriften. Und das ist es, was wir diese Woche machen wollen. Wir werden nur an diesem Text arbeiten, die ganze Woche. Und ich bin total gespannt, was wir alles entdecken werden. Denkt bitte daran, nutzt die WhatsApp-Gruppe, um euch darüber auszutauschen. Ihr könnt dort Fragen stellen, ihr könnt auch eure Texte, die ihr schon gemacht habt, einfach mal reinposten, vergleichen miteinander, was hat der gemacht, was hat der gemacht, wie sieht das bei dem aus. Und bitte, bitte, dabei gibt es kein richtig oder falsch, ja? Sondern es geht einfach nur darum, mit dem Text zu arbeiten, dran zu bleiben und sicherlich werde ich euch auch, soweit ich kann, dabei helfen.
Okay, dann starten wir also die nächste Woche. Und somit ist der erste Podcast für die Woche fertig. Und wir sagen auf Wiedersehen von den Hardworker. Es ist etwas länger geworden, als wir geplant haben. Und ihr könnt euch freuen, nächste Woche Sonntag kommt der nächste Podcast raus, wo dann die nächste Aufgabe erklärt wird. Wir hören uns.
Und in dem nächsten Podcast wird es dann natürlich um das gehen, was wir die Woche durchgenommen haben. Ich bin total gespannt, mit welchen Textstellen wir uns befassen werden und was wir alles gelernt haben und was wir euch in dem Podcast dann alles noch mitgeben können, außer natürlich die nächste Wochenaufgabe. Also, von uns beiden, von Marie und Jörn, ciao! Ciao!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.